Wir begrüßen Sie aus Hochaltingen, schön, dass Sie mit dabei sind. In der Fastenzeit ist es sicher sinnvoll, das geistliche Profil wieder zu schärfen. Sie bekommen diese Exerzitien frei Haus geliefert. Wir freuen uns, dass wir wieder bei Pater Hans Buob zu Gast sein können in seinem Haus. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, ist das Thema dieser Exerzitien und sicher zeitgemäß im Hinblick auf die Situation des Glaubens in unserem Land und auch in unserem persönlichen Leben. Der Wind, der uns entgegenbläst, wird sicher schärfer. Insofern braucht es auch immer wieder diese Bekräftigung und die Orientierung am Wort Gottes.
So bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du unser Herz auch erleuchtest in diesem Durchfluten, dass wir wieder im Wort Jesu das erkennen dürfen, was er uns in unserem heutigen christlichen Leben sagen will, jedem Einzelnen in unserer Situation, in der wir als Kirche stehen, jeder Einzelne auf seine Weise. Lass uns nicht nur erleuchtet sein, durchschauen, sondern gib uns auch zugleich die Kraft von Christus her, das Erkannte mit Freuden zu leben. Darum bitten wir dich. Amen. Man sagt ja, die Bergpredigt ist das Evangelium im Evangelium. Da müsste eigentlich genau auf dieses Thema hin dort etwas Entscheidendes stehen. Da müsste eigentlich auch stehen, was ja, die Quelle der Kraft ist, um als Schaf unter Wölfen überhaupt leben zu können. Ich möchte heute einfach mal so einen Abschnitt aus der Bergpredigt mit Ihnen durchbetrachten, unter diesem Aspekt. Ich habe das immer sehr gern getan und sehr oft auf dem Berg der Seligpreisungen selber, denn da war es so ganz akut und so ganz konkret. Uns gegenüber lag Tiberias, die Stadt der Reichen, und Jesus spricht von den selig die Armen. Rechts unten lag Magdala, wo es um Bearbeitung, Fischindustrie ging, wo man Salz brauchte, das Beispiel vom Salz. Also es war alles so ganz konkret, nicht? Man konnte also direkt sehen und spüren, was Jesus diesen Leuten, die das alles vor Augen hatten, da gesagt hat. Er hat immer sehr konkret gesprochen. Schauen wir mal auf das Kapitel 5 im Matthäusevangelium. Kapitel 5, Vers 1. Es heißt da, als er aber die Volksscharen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Also scheinbar hat er die Leute unten gelassen und stieg auf einen Berg. Er sprach nur zu den Jüngern. Das ist jetzt auch wichtig, denn das, was er da sagt in der Bergpredigt, kann nur ein Jünger verstehen. Verstehen und tun. Also verstehen im tieferen Sinne. Wer nicht zum Jünger geworden ist, kann die Bergpredigt nicht verstehen. Denn das ist ein Paradox, könnte man sagen, in dieser Welt. Das heißt, der Jünger ist wiederum der, der sich ganz auf Christus eingelassen hat, der Bund geschlossen ist und der nun, wo nun diese Gnade des göttlichen Lebens in mir, nicht durch aus der Taufe heraus, nun mir auch diese nötige Erleuchtung geben kann und Kraft, diesen Worten Jesu zu folgen. Nicht? Also die Jünger traten heran. Er setzte sich, das heißt, er nimmt die Lehrautorität in Anspruch. Das heißt, er setzte sich. Das ist immer wieder dieser Ausdruck. Das ist nicht ein nebensächlicher Ausdruck, sondern das heißt immer, der Sitzende, in der Synagoge war es der Sitz des Mose, wo immer der drauf saß, hat die Lehrautorität gehabt. Darum heißt es bewusst, Jesus setzte sich. Also, dass man das nicht übersieht. Es geht jetzt um ganz objektive Lehre. Und er öffnete seinen Mund und lehrte sie. Also, es ist eine ganz feierliche Einführung, weil es jetzt um etwas ganz Entscheidendes geht. Und dann kommen jetzt zuerst einmal diese Seligpreisungen, die wir ja kennen. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Ich glaube, das muss man zuerst erklären, weil sich da meistens keiner was richtig drunter vorstellen kann. Was ist Arme im Geist? Ich erinnere mich immer an meine Kindheit, da ist mal einer in unserem Dorf gestorben, der einfach halt auch geistig schwach war. Und er hat dann der Pfarrer bei der Beerdigung gepredigt über das Selig, die Armen im Geiste. Das war dann immer meine Vorstellung von der Seligpreisung. Also habe ich gedacht, dann bist du also momentan wohl noch nicht ganz gemeint. Aber es ist etwas ganz anderes. Schauen wir mal auf den Text, auf den griechischen Text. Pneumati ist der Dativ Kausativ. Das heißt, der Geist ist die Ursache der Armut. Also selig, man muss es so übersetzen, selig die, die der Geist in die jeweilige Armut einführt. Und es gibt nun verschiedene Formen der Armut. Es gibt die, an die wir als erste denken, die materielle Armut. Auch in die kann der Geist einführen, dass ich mal in der Situation der Armut hineingeführt werde, nicht? Als Form der Reinigung. Es gibt die geistige Armut, die ist vielleicht viel entscheidender, nicht? Wenn ich meine Ehre verliere, wenn ich verleumdet werde, wenn ich Misserfolg habe, all diese Dinge, die geistigen Werte, wenn mir der Titel aberkannt wird, weil sie einen haben, oder ähnliches mehr. Verstehen Sie, wenn Sie bestimmte Posten verlieren, das heißt, wenn Sie geistige Werte verlieren, ja, also etwas, was für Sie wichtig ist für Ihr Leben, selig die, die der Geist auch in diese Armut einführt, dann führt er Sie ein, damit Sie frei werden, weil da was nicht stimmt, da hängen Sie an irgendwas. Und dann auch die geistliche Armut. Das ist die, die wir im Verhältnis zu Gott erleben. Wir wollen vollkommen sein, bemühen uns. Und je älter wir werden, umso größer wird unsere Erkenntnis über unser Elend, unsere Sündhaftigkeit, über unser Unvermögen. Stimmt's? Das ist eine geistliche Armut, die wir oft im Gebet erleben. Wir möchten gut beten und sind dauernd mit unserem Flohzirkus beschäftigt, in unseren Vorstellungen, Fantasien und so weiter, nicht? Und man könnte manchmal fast auf die Palme gehen, nicht? Jetzt wollte ich mich so sammeln und so beim Herrn sein und schon wieder bin ich, weiß der Kuckuck, auf Monte Cerbellino oder weiß der Kuckuck wo. Ja. Jetzt kann ich mich aufregen oder eben ich kann dieser Seligpreisung entsprechen. Selig, selig, die Seligsprechung, noch nicht Heiligsprechung, aber Seligsprechung, die der Geist in diese Armut einführt. Verstehe ich diese Armut? Nehme ich sie an? Prüfen Sie einmal. Und das ist, ich möchte sagen, das ist die Überschrift über die ganze Bergpredigt. Wenn ich das nicht akzeptiere, verstehe ich die ganze Bergpredigt nicht. Wenn ich mich vom Geist nicht in die jeweilige Armut immer wieder einführen lasse, nicht? Dass mir einfach etwas abhanden kommt, wegfließt, weggenommen wird vielleicht, nicht? Durch Verleumdung zum Beispiel, Ehre weggenommen wird oder ähnliches mehr. Ganz gleich, oder auch Materielles plötzlich fällt mir weg, wie mal eine geschrieben hat. Wo sie von der Ferienheim kam, war Einbrecher da und haben den ganzen Schmuck der Generationen entsorgt. Da hat sie mir geschrieben, zuerst habe ich mich aufgeregt und war traurig und auf einmal habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich eigentlich das ganze Zeug los, jetzt bin ich frei. Also es ist auch eine Form, wie der Geist in die Arme, wo ist es nicht ein Dieb stelle, dass der das besorgt, sondern überlassen Sie das dem Heiligen Geist, was für Werkzeuge er da benutzt, um uns frei zu machen. Es geht immer dabei, in dieser Armut, um die ganze Freiheit zu kommen. Und Armut, biblisch, ist gleichbedeutend von der Tradition her mit Demut. Mut zur Wahrheit, das ist Demut. Zur Wahrheit im Gebet, ich bringe nichts fertig, ich bin arm, ich bin elend. Armut und Demut ist das Gleiche, nur verschiedene Begriffe. Oder wenn ich plötzlich, wenn andere Werte verliere plötzlich, sind einfach abhanden gekommen, wo ich frei werde von dem, wo ich plötzlich merke, ich bin dran gehangen, das war für mich wichtiger wie Gott und so weiter. Ich drücke es mal so aus. Nicht? Wenn Sie merken, dieser Mut zur Wahrheit, jawohl, die Wahrheit ist, ich bin dran gehangen, ich habe es zum Götzen gemacht. Der Geist hat dafür gesorgt, dass ich frei werde. Das ist diese Seligpreisung. Und jetzt überlegen Sie mal rückblickend, an was Sie noch alles hängen, was Sie verloren haben. Haben Sie alles wirklich schon zurückgegeben, bejaht, Mut zur Wahrheit? Die Wahrheit ist, ich bin dran gehangen, darum hänge ich jetzt schon Jahrzehnte dem Krust nach. Oder irgendeiner Ehrverletzung nach, oder weiß ich was, oder einer Amtsenthebung nach, oder weiß der Kuckuck, was Sie erlebt haben, ich kenne Sie ja nicht. Wie lange hängen Sie dem Zeug schon nach? Überlegen Sie mal. Und dann heißt selig die, die der Geist in diese Armut eingeführt hat. Und jetzt ist das Demut, es endlich zuzugeben, ich hänge schon 10 Jahre dran, ich habe es zum Götzen gemacht. Das stört mich in meinem Beten, das stört mich in meinen Menschenbeziehungen, stört mich überall, weil ich diese Führung des Geistes nicht angenommen habe. Überlegen Sie mal. Also das ist gar kein einfacher Satz. Aber Sie werden merken, wenn ich mich vom Geist in die jeweilige, die für mich notwendige Armut eingeführt werde, nicht, dann ist das höchst notwendig. Deshalb maulen Sie nicht zuerst, meckern Sie nicht zuerst, schimpfen Sie nicht zuerst, sondern überlegen Sie, Herr, was willst du mir sagen? Und je mehr Ihnen etwas wehtut, umso mehr werden Sie merken, wie Sie dran gehangen haben. Das ist keine Freiheit. Das ist keine Freiheit. Das entspricht nicht der Freiheit des Menschen. Denn alle Bindung macht uns unfrei und zum Sklaven, nicht? Und nimmt uns etwas, obwohl wir meinen, wir hätten etwas. Ja? Einfach einmal wirklich da zurück. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ein ganz wichtiger. Ohne den können Sie die Bergpredigt nicht verstehen und nicht vollziehen. Sie werden es immer wieder merken. Wenn ich mich nicht frei machen lasse vom Heiligen Geist, so können Sie es auch sagen, arm machen lasse von dem, was ich als Reichtum empfunden habe. Reichtum im Sinne von Götze. Wenn Sie, da spüren Sie jetzt genau das Gegenteil. Wenn Sie vom Berg der Seligpreisung hinüberschauen nach Tiberias, dort waren die Reichen. Die Stadt der Reichen. Und Jesus spricht jetzt von den Spielregeln Gottes. Gegenüber den Spielregeln der Welt da drüben in Tiberias. Ja? Über den See hinüber. Die Spielregeln der Welt da drüben. Da geht's nach dem Reichtum, nach dem Egoismus, Spielregeln der Welt. Und Jesus spricht von den Spielregeln Gottes. Die Seligpreisungen, die Bergpredigt. Nicht? Selig die, die der Geist in die Armut einführen lässt. Gucken Sie, dass Sie heute, deshalb machen Sie Exerzitien. Gucken Sie, dass Sie heute erkennen, wo hang ich noch, was mir abhanden gekommen ist. Geistlich, dass ich nicht richtig beten kann, ich habe schon besser beten können, wie ich meine. Wie stehe ich dazu? Nehme ich das in Freiheit an? Sage ich, ja Herr, wenn du so geliebt werden willst, liebe ich dich gerne so. Und wenn es sein muss, bis zum Lebensende, die Hauptsache dein Wille geschieht. Verstehen Sie? Entscheiden. Unbedingt heute entscheiden. Sonst kommen Sie nicht weiter. Ja. Nehmen Sie die Armut an, in die der Geist Sie eingeführt hat, in Ihrem geistigen Leben. Ohne Abstriche. Aber ja sagen zu meiner Armut. Oder auch im geistigen Sinn, nicht wo Ihnen etwas... Oder wo sie in die Einsamkeit kommen, wo sie Menschen verlieren und so weiter. Das sind ja alles geistige Werte, ja. Aber auf der geistigen Ebene, Beziehungsebene, das sind oft sehr schmerzhafte Dinge, ganz klar. Aber warum sind sie schmerzhaft? Weil ich an etwas gehangen bin. Ich war nicht frei. Ich habe es nicht in Freiheit besessen. Ja? Sondern es war für mich wichtig. Warum? Warum genügt Gott mir nicht? Verstehen Sie? Darum muss der Geist mich das bewusst machen. Und der Schmerz ist das Zeichen, wo ich es merke. Und gucken Sie, dass Sie frei werden. Dass Sie ja sagen. Ja, Herr, danke, dass du mich weggeführt hast. Ich habe jetzt gespürt, warum ich Jahrzehnte da nachhange. Ich habe Ordensleute erlebt, die Jahrzehnte bis ins Alter hinein einer Oberin immer grollten, weil sie damals das und das gesagt hat oder getan hat. Wenn Sie ihr ganzes Ordensleben haben Sie umsonst gelebt. Sie blieben an dem Götzen hangen und waren in der Unversöhntheit. Das tut einem so weh, wenn man sowas erlebt. Verstehen Sie? Und so kann es jedem von Ihnen gehen. Ja? Einfach fragen, Herr, was hast du vor damit? Was hast du draus gemacht? Das kann ein Unrecht sein, das ich erlitten habe. Wirklich ein Unrecht. Nicht? Aber dass ich dann, das ist jetzt die Spielregel Gottes. Jetzt kann ich sagen, ja, ich habe mir doch nicht alles gefallen, ich bin doch kein Depp als Christ. Ja gut, dann machen Sie es halt, wie Sie denken, was ein Nicht-Depp macht. Ja? Und dann können Sie aber überlegen, ob Sie dabei glücklich werden. Das ist ja Ihr Problem, versteht ihr? Oder ob Sie die Spielregeln Gottes hernehmen. Und sagen, gut Herr, es hat so weh getan, es war ein Unrecht, aber ich spüre, ich bin an etwas gehangen. Nicht? Nämlich an meinem Ruf. Durch dieses Unrecht ist mein Ruf ramponiert. Durch dieses Unrecht ist irgendetwas in mir sehr tief getroffen. Aber was denn? Was kann ich nicht hergeben, damit ich frei werde? Verstehen Sie? Es gehört eine große Ehrlichkeit dazu. Es ist nicht irgendwie was Frommes, nur Aszetisches und so, sondern es geht um Existenz. Ja? Aber das sind die Spielregeln Gottes. Das ist das Geheimnis des Kreuzes, Leute. Und er kommt später, kommt heute Mittag auf die Stelle, kommt doch ganz konkret da drauf. Nicht? Da muss ich mich fragen, was ist der Wille Jesu? Oder mache ich aus dem Evangelium, was ich machen will, wie es heute vielfach der Fall ist? Nicht? Man legt aus, wie man es gerade passt und wie es gerade der Welt gefällt. Geht nicht. Ja. Wir müssen entscheiden. Ganz klar. Also wir werden merken, wenn Sie die Bergpredigt für sich einmal betrachten, nicht? Ohne dieses vom Geist sich in die Armut führen zu lassen, in diese Freiheit von sich selbst zu kommen, dieses uralte Wort, aversio a se ipso, conversio a Deum, weg von mir hin zu Gott, das ist gemeint. Ja. Gott allein genügt. Und wenn ich Gott gehöre, im Sinn des Taufbundes, im Sinn der Hingabe, dann ist es sein Problem, wenn er mich verteidigen will oder nicht. Wenn ich mir nicht mehr gehöre, brauche ich mir ja nicht mehr verteidigen, oder? Das ist die Realität der Hingabe. Das ist die Konsequenz der Hingabe. Und daran erkennen Sie, ob Hingabe geschehen ist oder nicht. Oder ob ich immer noch meine, ich muss mich selber verteidigen. Dann gehöre ich ja immer noch mir, oder? So konkret ist Hingabe, so konkret ist Taufbund. Das hat Konsequenzen. Aber Sie werden, ich garantiere Ihnen hundertprozentig, Sie werden frei und glücklich. Wenn Sie umgekehrt machen, das können Sie probieren, dann sehen Sie selber, dann haben Sie den besten Beweis. Dann selig heißt es dann, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Dieses griechische Wort Pentheo ist ein Trauern über Tote. Also selig die Trauern über Tote. Was ist da gemeint? Geht ja nicht einfach ein Trauern um Tote, sondern es geht um die geistig Toten aus dem Gesamtzusammenhang. Um die Trauern, die den falschen Weg gehen, die fern von Gott sind, die das Ziel ihres Lebens verpassen können. Selig die, die um sie trauern, denen die am Herzen liegen, die um diese Menschen leiden, nicht? Nicht? Es ist so, Trauern um diese Sündennatur im Menschen. Dieses Trauern um dieses Ich, das nicht arm sein will, das geistig tot ist. Ja? Es ist ein Trauern um die Dinge. Ich denke da immer an ein Wort des Dominikus, das kommt einfach immer. Von dem gesagt wird, die Mitbrüder haben ihn ganze Nächte ja, rufen gehört, beten gehört, Herr, was wird mit den Sündern? Also ein Leiden an den Sündern, das ist Trauern um diese Toten, geistig Toten. Hängen die mir mehr am Herzen als alles andere. Aber merken Sie, wenn ich nicht arm geworden bin, frei von allem, was mich in Besitz nimmt, können diese Menschen für mich nicht das Wichtigere werden. Dann ist alles andere wichtiger als sie. Prüfen Sie doch mal. Spüren Sie eine Trauer über Menschen, die Sie kennen aus Ihrer Umgebung und Ihrer Gemeinde, für die Sie ja mitverantwortlich sind als Glied der Gemeinde? Spüren Sie eine Trauer um Ihren Tod in Ihrem Innern, um Ihren geistigen Tod, um Ihre Sündennatur, in der Sie leben? Spüren Sie eine Trauer? Eine Trauer im Sinn von Sehnsucht, sie zu retten. Merken Sie, ohne dieses Freisein von allem egoistischen Armut, ist mir das nicht groß wichtig. Und da spüren Sie auch wieder etwas, das steht schon immer da drin, so alt Sie sind, steht es in der Heiligen Schrift. Und wie war es bis jetzt, die ganzen Jahrzehnte Ihres Lebens? Ich habe Gutes unterlassen. Und weil ich nicht getrauert habe, habe ich auch für die nichts getan. Ich habe bloß geurteilt und verurteilt. Genau umgekehrt, als was Jesus gestern im Gleichnis gesagt hat. Das ist gemeint. Also Sie spüren, das sind ganz, ganz massive Dinge. Es geht, dass ich ganz frei bin von mir, ganz frei für das Heil anderer. Und das ist Liebe. Das ist Liebe zu Gott, die sich äußert, in der Liebe zu Menschen, in der Sehnsucht, alle zu retten, wie Palotti sagt, alle zu retten. Nicht? Und deshalb die Trauer über ihre Sünde. Dann fünftes Vers, selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Sanftmütig, was ist das? Was ist gemeint? Freundlich. Man kann so sagen, vom Wort her, Das Gegenteil wäre Zorn, Empfindlichkeit, nicht? Empfindlichkeit, die Kränkungen in sich so, wie man so sagt, hineinfrisst, nicht? Die dann verbittert wird. Die Folge ist eben, das alles ist eine Folge des Nicht-Arm-Sein-Wollens. Nicht? Man wettert gegen etwas, man wehrt sich gegen etwas. Selig, die also ohne Verbitterung auch Lasten tragen können. Man könnte es auch so übersetzen. Nicht? Die ohne Verbitterung auch Lasten tragen, also etwas, was oft gegen sie steht. Ja? Sie werden die Jesus sagt, diese Menschen werden die Erde erben. Aber das darf man auch im Wort Gottes im übertragenen Sinn sein. Diese Menschen werden das Land ihres eigenen Herzens erben. Sie werden das Land ihrer Seelsorge erben. Sie werden das Land erben. Nicht? Sie werden es besitzen. Besitzen. Das ist ein unheimliches Wort. Die Sanftmütigen. Vielleicht können wir es so übersetzen, dass verständlich ist, eben die ohne Verbitterung Lasten tragen. Wenn Sie, das kann die Last des Alltags sein, die alltäglichen Widerwärtigkeiten, das kann alles Mögliche sein, nicht? Die Last der Mitmenschen ihrer Art und Unart. Selig, die ohne Verbitterung. Merken Sie, wie da die Voraussetzung ist, dass ich frei bin von mir, arm. Denn sonst werden genau diese Dinge mich dauernd auf die Palme bringen. Ja? Also in Zorn bringen. Also Sie merken, ohne dieses Freisein von sich, diese Armut, geht's nicht. Dann selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist die Erlösung, die Heiligkeit, die Rechtfertigung oder wie es jetzt ausdrückt, ist die Gerechtigkeit vor Gott. Wir sind gerecht gemacht durch Jesus Christus vor dem Vater. Und jetzt hungern und dürsten nach dieser Gerechtigkeit. Also diese Sehnen nach dieser Gerechtigkeit. Sprechen Sie doch, sagen Sie es mit den Worten der letzten Päpste. Sehnen nach Heiligkeit, ohne die niemand eigentlich den Herrn schauen kann. Und dann heißt es, sie werden gesättigt werden. Und Sättigung als Geschenk also. Gesättigt werden, ein Geschenk. Gott handelt an uns. Aber haben wir diesen Hunger und Durst auch in unserem eigenen Leben nach dieser Gerechtigkeit, nach der Heiligkeit? Haben wir diesen Hunger und Durst auch nach dieser Rechtfertigung der Menschen, nach dem Heil der anderen? Hunger und Durst. Haben wir diesen Durst Jesu am Kreuz nach dem Heil aller Menschen? Habe ich das? Und da werden Sie immer wieder merken, das Hängen an Dingen, wo ich nicht arm geworden bin, nimmt mich zu sehr in Anspruch, immer wieder in meinem Denken, in meinem Empfinden, meinen Reaktionen so in Anspruch, dass diese wichtigen Sachen, mein eigenes Heil und das Heil anderer, immer wieder im Hintergrund steht. Siebtens, selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also die Barmherzigkeit üben, sie empfangen auch diese Barmherzigkeit. Nicht? Seid barmherzig, weil ihr Vater im Himmel barmherzig ist. Barmherzigkeit ist das innerste Geheimnis Gottes. Darum wird es kein Engel und kein Mensch in alle Ewigkeit ergründen können. Und nach der Theologie von Johannes Paul II. Besteht die Barmherzigkeit Gottes, die Quelle der Barmherzigkeit darin, dass Gott zu seinem ewigen Plan absolut steht. Und sein ewiger Plan ist, Geschöpfe zu schaffen, die zugleich seine Kinder sein sollen. Und dieser ewige Heilsplan Gottes, diese ewige Sehnsucht Gottes, ist die Ursache, der Grund, die Quelle der Barmherzigkeit Gottes. Er ist nicht einfach nur zu uns barmherzig, weil wir so schwache Menschen sind, so als Tugend. Nein, das gehört zu seinem Innersten, zu seiner innersten ewigen Entscheidung, Geschöpfe zu schaffen, die seine Kinder sind. Das ist Theologie der Barmherzigkeit nach Johannes Paul II. Das hat die Schwester Edith wunderbar herausgearbeitet in einer Promotion. Nicht? Das ist ganz toll. Nicht? Dann geht uns etwas auf. Barmherzigkeit üben, sie empfangen sie auch. Das heißt, dass wenn wir Gott ähnlich werden, in dieser Treue zu seinem Heilsplan, zu ihm, nicht? dann kann seine Barmherzigkeit auch durch uns gehen. Nicht? Und dann merken Sie wieder, Barmherzigkeit bringt ja Gott, wie es der Schwester Faustina sagt, besonders dem größten Sünder entgegen. Also größer der Sünder, umso größer die Barmherzigkeit Gottes, ja, heißt es. Es heißt also, ich kann nur barmherzig sein, wenn ich frei bin von mir selber. Wenn ich genau meinem größten Feind Barmherzigkeit erweise, so muss ich ja von mir selber frei sein, sonst verteidige ich mich dauernd gegen den und kann ihm nicht Barmherzigkeit erweisen. Also Barmherzigkeit ohne diese Armut im Geiste ist nicht möglich. Wenn es um die Barmherzigkeit zu den größten Verbrechern in meiner Gemeinde geht. Prüfen Sie mal. Das geht nur, wenn ich von mir selber, von meinen Vorurteilen, von meinem Richten wollen, von meinem Vergleichen mit den anderen und so weiter aufhöre und meine Armut akzeptiere, nicht? Und dann ist der andere, der am weitesten von Gott weg ist, meiner Barmherzigkeit am sichersten. Ja? Sie merken, das geht nicht anders. Ja? Dann, der Vers 8, selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Herz, sagt Guardini, das ist ein wunderschönes Wort, ist die innerste Mitte der Person. Darum spricht ja die Schrift vom Herzen Gottes, des Vaters, der ja keinen Leib hat, nicht? Also keine Blutpumpe hat. Ja. Sondern das Herz ist ein Ausdruck der innersten Mitte der Person. Darum sprechen wir vom Herz Jesu, innerstes Geheimnis des Gottmenschen oder Herz Maria, das innerste Geheimnis Mariens, also der Kirche. Das ist diese Sprache der Schrift, ja. Und selig, die reinen Herzen sind, die in ihrer innersten Mitte rein sind. Und was heißt das, rein sein? Nicht zwiespältig, nicht durch Egoismus verkommen, verfärbt, ja, sondern rein sind, frei sind von sich, wo nur eines ist, Gott allein genügt, das ist das reine Herz. Ja. Selig, die reinen Herzen sind, wo die innerste Mitte ganz auf Gott ausgerichtet ist, wo ich ganz frei geworden bin von mir, das, natürlich, das spüren Sie, wenn ich das sage, ganz frei geworden bin von mir, ein dauernder Prozess. Und das ist das Fruchtbare, der dauernde Prozess, das dauernde wieder hineinsterben und wieder auferstehen. Nicht? Und Sie werden immer merken, das, was Jesus erlebt hat, erleben wir nicht mehr. Nämlich Karfreitag ohne Ostern. Ostern kam erst nach dem Karfreitag. Wir erleben heute im Karfreitag Ostern. Das ist der Unterschied. Nicht? Dort, wo wir Ja sagen zum Kreuz, kommt sofort die Frucht des Geistes, die Früchte des Geistes, Friede, Freude, Kraft der Auferstehung. Ja? Wir erleben sofort das Paradox. Ja? Das ist das Paradox des Christentums. Und deshalb ist ein dauernder Prozess, dieses Freiwerden von sich, reinen Herzens sein, nicht dauernd wieder vollziehen, wenn ich merke, jetzt bin ich dort hängt, der Geist führt mich wieder in eine bestimmte Armut hinein, nicht, er löst mich wieder von was. Und wenn ich da Ja sage, das volle Ja, dann Sie merken, kommt wieder eine Freiheit, die Kraft der Auferstehung. Ja, das ist es. Inbegriff, Herz, Inbegriff des ganzen Wesens, nicht. Und rein Herz ist ein lauteres Herz, ist ein wahres Herz, das wahrhaftig ist, Gott allein, nicht, ist meine Leidenschaft, wie Grignion von Montfort sagt. Nicht? Und dieses reine Herz ist die Voraussetzung für die Gottesschau, nicht, dass Gott allein genügt, dass nur, und dann kann sich Gott mir auch ganz offenbaren, die Gottesschau. Und dann noch selig die reinen, die Friedensstifter, denn sie können Söhne Gottes genannt werden. Und ich denke, der Friede in mir wird durch die Armut zuerst einmal gestiftet. Denn wenn ich irgendwo hänge, dann habe ich keinen Frieden in mir. Oder? Egal, was ich hänge, habe ich keinen Frieden in mir. Wenn ich in die Armut komme, habe ich den Frieden in mir. Und dann kann ich auch Frieden stiften. Und da hat jeder die Möglichkeit, oder? Gibt es in Ihrer Umgebung keine Möglichkeit, Frieden zu stiften? Kann ich mir kaum vorstellen. Sehen Sie, und selig die Friedensstifter, nicht die noch Benzin ins Feuer erschieten, nicht, sondern selig die Friedensstifter. Sie werden Söhne Gottes genannt werden. Das ist wunderbar. Nämlich, sie sind ganz und gar eins mit dem Wesen Gottes, Söhne Gottes. Und jetzt kommt's dick. Nachdem wir schön vorbereitet sind, in die Armut eingeführt sind, jetzt frei sind. Jetzt kann Jesus riskieren, die Spielregeln des Reiches Gottes noch auf den Höhepunkt zu bringen, nämlich selig die verfolgt werden um dieser Gerechtigkeit willen, eben des Reiches Gottes willen. Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig die verfolgt werden. Die man irgendwo hinausdrängt, weil man ihr Glaubensleben nicht mehr erträgt oder sie verspottet, vielleicht sogar in der eigenen Familie und so weiter. Oder auch in massiverer Form noch. Selig, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen. Nicht wegen der eigenen Fehler, das ist was anderes. Denn ihrer ist das Himmelreich. Jetzt kommt es noch dicker. Ja, Herr, jetzt wann hörst du mal auf. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen, verfolgen, euch alles Böse lügnerisch nachsagen, um meinetwillen. Freut euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn so haben sie auch die Propheten vor euch verfolgt. Huh, da kannst du Luft holen. Das ist das Schaf unter Wölfen. Und das ist die Seligpreisung. Da werden sie selig gesprochen. Und dann wird da verlangt, dass ich mich freue. Frohlocke, nicht bloß freue, frohlocke. Aber nicht so billig wie der Bayer auf Folge 7. Sondern echt, aus ganzem Herzen. Verstehen Sie, das muss man auf der Zunge vergangen lassen. Das kann man nicht überlesen. Aber das ist die Seligpreisung. Und jetzt stellen Sie mal sowas vor, ohne Armut. Ohne Freisein von sich. Unmöglich. Wenn ich an meiner Ehre hänge, das wird das nicht gefallen. Und wenn man dann, und so weiter. Geht nicht. Muss zuerst ganz frei werden. Darum sage ich immer, diese erste Seligpreisung ist die Überschrift über die ganze Bergpredigt. Weg von mir, hin zu Gott. Hingabe, um ganz bei ihm zu sein. Ja. Also das sollten Sie mal für sich betrachten und mal wirklich ins Herz lassen und mal spüren, gibt es eine Revolution in meinem Herzen? Dann weiß ich, es ist höchste Zeit, mich damit zu beschäftigen. Wo hänge ich? Wenn Sie auf dieses Wort hin, also und da kriegen Sie sicher einen Stich, ja. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch alles Böse lügnerisch nachsagen, um meinetwillen. Das ist wichtig. Freut euch, frohlockt, euer Lohn ist groß im Himmel. Und das einmal wirklich zulassen und dann mal hören, wo revolutioniert's? Was wehrt sich da? Was kommt da hoch? Und dann mal fragen, was ist da los? Was wehrt sich da? Wo hänge ich? Was lasse ich mir nicht gefallen? Warum lasse ich es mir nicht gefallen? Verstehen Sie? Mit einem so harten Satz, so einem knallharten Satz, kommt noch einmal alles in Schwingen, was wir vorher betrachtet haben. Da erfahren Sie in Ihrem Innern, was los ist. Darum ist wichtig, solche Sätze nicht bloß einmal im Jahr zu hören oder alle 3 Jahre, wenn es gerade mal im Sonntagsevangelium kommt, alle 3 Jahre, sondern dauernd. Ja. Das ist das Evangelium im Evangelium. Und jetzt bringt Jesus ein Beispiel. Zu wem spricht er? Zu den Jüngern. Zu uns, hier. So. Sie sind ja gekommen, weil ihnen der Glaube wichtig ist. Sonst hätten sie keine Exerzitien machen. Also müssen sie ja Jünger sein. Oder mindestens wollen sie in der Osternacht spätestens werden. Ja, gut. Aber unbedingt. Und jetzt spricht Jesus über diesen Jünger, der arm geworden ist, frei geworden ist. Ihr, wo ihr da hockt, seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll man es salzen? Es taugt zu nichts mehr. Als dass es hinausgeworfen wird und von den Leuten zertreten wird. Wichtig ist, dass wir noch einmal uns klar werden, vorausging diese Seligpreisung, von der Verfolgung. Nicht? Und ihr sollt freuen und frohlocken. Und damit ist angedeutet, dass diese geschmähte Kirche, Gemeinde, wie Sie es ausdrücken wollen, diese verfolgte Gemeinde Christi, Kirche, besonders geeignet ist, Salz und Licht zu sein. Diese verfolgte, diese geschmähte, ist geeignet, Salz und Licht zu sein. Und der zweite Gedanke wird dann in Vers 16 sehr deutlich ausgedrückt, nicht, wie sich das Salz äußert, nämlich die guten Werke sind die leuchtenden Lichter, eure guten Werke. Die Menschen sollen es sehen und so weiter. Beide Bilder, nicht von nachher vom Licht und jetzt vom Salz, beide Bilder haben eine Aussage auch in sich. Zum Beispiel Salz hat eine vielfältige Kraft. Salz würzt, sonst ist alles Schleib. Salz reinigt, Salz bewahrt vor Fäulnis. Das heißt, das Salz veranschaulicht die Bedeutung der Jüngerschaft für die Welt. Die Bedeutung der Jüngerschaft für die Welt. Jüngerschaft würzt die Welt. Entschiedenes Leben mit Christus, das ist die Würze des Lebens. Und Jüngerschaft bewahrt vor Fäulnis. Laues Christentum fällt ab, verfault. Jüngerschaft bewahrt vor Fäulnis. Es reinigt. An der Jüngerschaft muss man sich entscheiden. Nicht? Das ist das, was wir schon die ganze Zeit sagen. Nicht? Diese Provokation des Geistes in uns. Also Salz veranschaulicht die Bedeutung der Jüngerschaft für die Welt. Und sie ist unersetzlich, genauso wie Salz. Jüngerschaft ist durch nichts zu ersetzen. Das ist eine unheimliche Aussage. Und der Akzent liegt hier aber auf dem Versagen des Salzes. Das Salz kann fade werden, sagt Jesus. Dann gibt es nichts mehr, womit gesalzen werden könnte. Es gibt keinen Ersatz. Wenn die Jünger versagen, wenn sie ihrer Aufgabe untreu werden, dann haben sie nur noch das Gericht zu erwarten. Und zwar das Gericht, das die Menschen sogar an ihnen vollstrecken. Das heißt, es wird hinausgeworfen und von den Leuten zertreten. Sie müssen jetzt wieder die ganz konkrete Situation vom Berg der Seligpreisung sehen. Da unten liegt Magdala. Da unten wurden diese Dörrfische gemacht, wo die römischen Legionäre dann wieder mitgenommen haben für unterwegs als Proviant. Das Salz kam vom Toten Meer. Und da kamen natürlich auch Brocken mit drauf, durch die Esel und so weiter getragen. Brocken, die ausgesehen haben wie Salz, aber keins waren. Und das ist das, was Jesus den Leuten sagt. Die Leute haben das sehr gut verstanden. Und das, was man dann, was nicht Salz war, hat man auf die Straße hinausgeworfen. Und die Leute haben es zerstampft, also zertreten einfach, nicht? Weil sie auf der Straße lag. Ein unheimliches Bild. Der Jünger, der nicht mehr Jünger ist, wird von den Leuten zertreten. Das heißt, die Leute gehen über ihn weg, an ihm vorbei, ohne zu merken, dass es ein Jünger ist. Und das ist das Urteil über ihn. Sie gehen über diesen Block weg und merken gar nicht, dass das hätte ein Salz sein sollen. Nicht? Also praktisch, es war nichts. Ein unheimliches Bild. Wenn der Jünger nicht mehr Jünger ist, wenn er lau geworden ist, denken Sie an die geheime Offenbarung, dann wird er von den Leuten zertreten. Das heißt, sie gehen an ihm vorüber, sie leben mit ihm, merken überhaupt nicht, dass der etwas mit Christus zu tun haben soll. Und das ist das schlimmste Urteil, das man über den Jüngern wohl sagen kann. Nicht? Jetzt überlegen Sie mal, provozieren Sie noch. Ich meine nicht durch Ihre Fehler, das ist was anderes. Sondern durch Ihr Jüngersein. Spüren die Menschen um Sie herum, ein ganz eigenartiger Mensch, passt eigentlich nicht mehr in unsere Zeit. Das Mittelalter wäre für den gerade das Günstigste. Wie sieht es aus, meiner Umgebung? Was für ein Jünger bin ich? Können die Menschen an mir vorübergehen, ohne sich entscheiden zu müssen? Genau das ist es. Der Jünger ist so wichtig für die Welt. Nicht für die Kirche, für die Welt. Wie das Salz. Und es gibt keinen Ersatz. Und wie gesagt, das Urteil kommt von den Menschen. Das gar nicht mehr wahrnehmen. Sie müssen sich gar nicht mehr entscheiden an mir. Denn ich lebe ja genauso wie Sie. Ist ja nichts dran, man fällt einem nicht so. Der lacht genauso bei dreckigen Witzen wie die anderen auch. Nicht? Macht vielleicht selber noch ein paar dazu, damit er nicht auffällt. Nichts. Das Gericht geschieht durch die Leute, indem sie ihn als ihresgleichen annehmen, auf Deutsch gesagt. Das ist das Bild zum Zertreten. Ein sehr massives Bild, also erschreckendes Bild, wenn man an sich selber denkt. Wenn Sie, man ist immer wieder, dass jeder spürt die Menschenfurcht, denke ich. Das ist ein Grundübel in uns allen. Wer es nicht mehr hat, der sei selig gepriesen. Ich merke auch manchmal, wie ich in manchen Situationen plötzlich meinen Schal da rumtue, damit niemand sieht, was da unterm Schal ist. Ja? Und keiner auf die Idee kommt, oh, Lebeleid, ist einer von der Sorte. Sehen Sie, da muss ich wieder langsam wegtun, wie ich es wieder merke, was dahinter gestanden ist. Oder wenn ich im Auto fahre, je nachdem, muss ich auch den Schal rumtun. Ich denke, oh, nicht, dass die Leute merken, oh, Lebeleid, der hat mal wieder falsch überholt oder sonst was. Natürlich wieder einer von der Sorte. Sehen Sie, jetzt denken Sie aber bitte an sich, gell? Ja, aber das, genau das ist gemeint. Sie merken, das Evangelium ist radikal. Und nur die Radikalität macht uns glücklich. Alle Wischwasch. Ja, das ist doch wie ein Sauerkraut ohne Salz. Boah. Ist gerade recht für eine Kuh zum Fressen, aber doch nicht für uns. Also, es geht hier nicht nur um Glaubensabfall bei dem Jünger, sondern auch um Unterlassung der Werke der Barmherzigkeit, könnte man sagen. Also, dass er eben das, was vorher in der Seligpreisung geschehen ist, dass er darin auch erkennbar ist. Und dann im Vers 14 kommt ein zweites Bild. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet man nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und diese Stadt auf dem Berg, vom Berg der Seligpreisungen, liegt rechts droben. Und wenn Sie dann abends heimfahren, es ist ja dunkel, dann leuchtet da alles. Da sehen Sie die Stadt auf dem Berg. Also ist alles so konkret dort. Echt? Das ist immer so schön. Das ist immer vor meinen Augen, wenn ich diese Dinge da erkläre. Also hier ein zweites Bild, das Licht. Also uneingeschränkt wird die Jüngerschaft hier berufen, Licht der Welt, Stadt auf dem Berg zu sein, von Jesus. Die Jüngerschaft soll Licht der Welt, Stadt auf dem Berg sein, die man nicht übersehen kann. Und es ist eine doppelte Bewegung beim heiligen Matthäus, beim Evangelisten. Einmal ziehen die Jünger in die Welt, denken Sie an den Missionsbefehl, am Ende, bei der Himmelfahrt, geht in alle Welt, lehrt alle Völker und so weiter. Und dann aber werden die Menschen wieder angezogen von der Stadt auf dem Berg, die Kirche. Das ist immer ein Bild für die Kirche, den Leib Christi. Gott hat diese Stadt gegründet. Er übt die Anziehungskraft aus. Von ihm ist das Licht, das die Jünger ausstrahlen, nicht? Und denken Sie an die Apostelgeschichte, wo es heißt, die Leute, sie hatten eine Scheu vor dieser ersten Christengemeinde, nicht? Es war so eine gewisse Scheu, und doch zog es sie an, nicht? Und der Herr zählte täglich die hinzu, die gerettet werden sollen. Der Herr, nicht die Leute. Das heißt, wenn wir Jüngerschaft leben als Kirche, dann ist das so anziehend, dass die Leute von selber kommen. Jetzt können Sie mal an Ihre Gemeinde oder Gemeinschaft denken, sind wir so anziehend, dass die Leute von selber kommen. Das sagen, Mensch, wir möchten auch gern zu euch gehören. So wie ihr lebt, auch miteinander lebt, denken Sie jetzt wieder an die Seligpreisungen. Ja? Das, was bei euch so ausstrahlt, kann man doch nicht dazugehören. Wenn Sie, manchmal gehen wir mit der Kirche um wie mit irgendeinem Verein, wo man Mitglieder wirbt. Da brauchen wir nicht werben. Wenn man werben muss, zeigt, dass wir selber keine Anziehungskraft mehr haben. Das müssen wir eigentlich immer auch sagen dürfen, klipp und klar. Sicher soll man auch das unsere tun. Stehen Sie, werben, eine Brücke bauen für die, die Gott beruft. Klar, ich habe nichts dagegen. Aber trotzdem sollte man es uns mal ganz klar anschauen. Sind wir noch anziehend? spüren die Menschen, die leben Leib Christi, die leben füreinander, die sehen die Not des anderen und helfen ihm, die helfen einander, wo es irgendwie geht und möglich ist, so ganz alltäglichen. Das ganz Normale, das, was die Seligpreisungen sagen. Sind wir anziehend? Oder wenn wir Ordensleute, wir hören sich auch, da wird geworben und alles Mögliche. Warum gehen wir nicht auf den Auftrag des Konzils zurück? Uns zu erneuern im Blick auf den Gründer. Was hat der Gründer gewollt? Was hat er uns vorgelebt? Was war seine geistige Grundhaltung? Wir tun unsere Gründertum oft ab ins nächste, letzte und vorletzte Jahrhundert. Die muss man neu übersetzen. Das kann man heute nicht mehr leben. Und dann täte ich halt auch die Gemeinschaft auflösen, wenn man es nicht mehr leben kann. Das wäre eine Konsequenz, die ehrlich wäre. Ja. Aber wir lösen uns alle nicht auf. Wir schlottern so dahin. Es ist das Problem. Nach diesen Worten des Herrn und des Konzils. Alle reden vom Konzil, aber keiner kennt den Text und lebt ihn. Das ist das Problem, was wir heute auch haben. Nicht? Sie müssen immer, wenn jemand vom Konzil redet, fragen, welche Dekrete haben Sie schon gelesen? Da weiß er womöglich nicht einmal, was ein Dekret ist. Aber er redet davon. Sie müssen immer die Leute ad hominem packen. Sie brauchen nicht verteidigen, bloß zack. Du, wie sieht es aus? Welches hast du denn gelesen? Was steht da drin? Dann werden sie Ruhe kriegen. Mit falschen Argumenten. Ja, aber mir geht es um etwas anderes. Und das, was eigentlich in Exerzitien geschehen soll, Besinnung auf das Wort Gottes. Und das Wort Gottes bleibt das Wort Gottes. Und das wird immer ein Schwimmen gegen den Strom sein. Ja. Das ist ohne Frage. Nicht? Es kennt andere Spielregeln als die Welt. Also bitte nochmal die Frage. Sind wir als Familie anziehend? Sag, Mensch, das ist also sakramentale Ehe. Toll, sowas wollen wir auch. Als Gemeinde oder als Gebetsgruppe sind wir anziehend. Das ist der Sinn einer Gebetsgruppe. Und manche sagen, ach, wir wollen keine neue Leute. Es ist so schön bei uns. Der Ofen ist so schön warm. Und die Neue, die stirbt bloß. Auflösen. Taugt nichts mehr. Ist nicht mehr missionarisch. Sind wir noch anziehend? Das ist eine wichtige Frage. Das ist das Licht der Welt. Das ist Jüngerschaft. Und da merken Sie, wie viel so platt geworden ist. Man ist halt so gerade so ein bisschen fromm, da man am Rand der Hölle vorbeikommt und die anderen sollen gucken, wo sie bleiben. Oh. Merken Sie wieder Durst und Hunger nach der Gerechtigkeit. Trauern über die geistig Toten. Gottes Nein. Lasst euch vom Wort Gottes packen. Wiederholt, betet, lest. Das packt euch. Es hat die Kraft in sich. Also der Hintergrund dieser Bilder sind eigentlich die prophetischen Worte des Jesaja 2,2 und folgende. Nämlich, da schreibt schon der Prophet Jesaja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird fest gegründet sein der Berg des Hauses Jahwes. Immer das Bild von Kirche. Ja? Da werden die Völker zu ihm strömen. Lasst uns wandeln im Lichte Jahwes. Gut, wir sehen heutzutage, wenn wir es mal von Zahlen her sehen, die katholische Kirche hat heute die höchste Zahl, die sie jeweils gehabt hat in der Geschichte. Sie hat noch nie so viele Glieder gehabt, mindestens im Äußeren, wie heute. Nicht? Und sie ist eine lebendige Kirche an verschiedenen Erdteilen. Und ich habe den Eindruck, in Europa fehlt die Jüngerschaft. Ja? Und das ist wichtig. Und da braucht es nicht auf Massen gucken. Jüngerschaft braucht keine Massen. Jüngerschaft braucht konkrete Jünger, die ziehen an, die ziehen auch die Massen an. Darauf müssen wir schauen. Hören wir auf mit all dieser ermüdenden Mittelmäßigkeit, die bringt nichts. Diese Bequemlichkeit im geistigen Leben bringt nichts. Nicht? Und sprecht euch das immer selber zu, vor allem wenn ihr mal keine Lust habt, dann ist die Liebe am wertvollsten. Jetzt erst recht. Hat es jeder gehört? Gut. Dann haben wir Hoffnung. Die Jünger also können das Licht nicht machen. Ist ganz klar. Haben Sie es gehört? Die Jünger können das Licht nicht machen, aber sie können es beeinträchtigen. Sie können sogar es erlöschen lassen unter dem Eimer, sagt Jesus. Und dann kommt dieser Befehl, euer Licht soll leuchten vor den Menschen. Nicht? Dieser Befehl gibt eigentlich den Bildern die Deutung. Das Licht, das die Jünger verbreiten sollen, sind die guten Werke. Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was sind sie? Die Achtseligkeiten. Sollen sie vor den Menschen tun, um den Vater zu lobpreisen. Ja, den Vater zum Lobpreis hinführen. Die Nachfolge Jesu, also die Annahme des Evangeliums, wirkt sich in der Praxis des Glaubens aus. Ohne diese Praxis des Glaubens ist Jüngerschaft fade. Ohne die guten Werke ist Jüngerschaft fade oder sogar zur Finsternis geworden. Glaube und Werk sind eine Einheit, wie Gottesliebe und Nächstenliebe eine Einheit sind. Und nach Matthäus, demselben Evangelisten, 25,35, sind diese guten Werke sogar die Richtschnur für das jüngste Gericht. Also Ziel dieser Werke unseres Jüngerseins ist der Lobpreis Gottes durch die Menschen. Die Menschen erkennen das und beginnen Gott zu lobpreisen. Es geht also nicht um ein Zurschaustellen von Werken, sondern es geht um Gott, von dem Licht und Salz herkommt. Also sich selbst suchen und zum Lob Gottes führen, das ist unvereinbar. Also sich selbst suchen, auch in guten Werken, und die Menschen zum Lob Gottes führen wollen, ist unvereinbar. Also hier wird Gott zum ersten Mal auch Vater genannt. Ja? Und euer Vater im Himmel, dass sie ihn preisen. Und das wiederholt sich einige Male in der Bergpredigt. Und das zeigt, dass die Weisungen der Bergpredigt eigentlich die Art des Vaters sind, die den Menschen vermittelt werden wollen. Die Bergpredigt, die Art des Vaters. Ich habe vorhin gesagt noch, als letztes, diese zwei Bilder, Salz und Licht, haben auch in sich eine ganz wichtige Aussage. Salz muss vergehen, damit es salzt. Öl, Kerze, muss sich verzehren, damit Licht leuchtet. Und das ist Jüngerschaft. Und das ist selig die Armen. Sich verzehren. Ganz von sich weggehen. Gott allein genügt. Nicht? Das sind diese massiven Bilder. Salz muss vergehen. Wenn ich mich selber festhalte, nicht vergehen will, werde ich nicht salzen. Ölkerze muss brennen und verbrennen. Sonst kann sie kein Licht schenken. Prüfen Sie, betrachten Sie, lesen Sie immer wieder die Texte durch, auch heute. Beten Sie an den Texten mit Gott, sprechen Sie mit ihm darüber. Hören Sie, prüfen Sie sich und entscheiden Sie sich.
Wir danken Pater Hans Buob für seine Auslegung der Bergpredigt. Sicher ein zentraler Text überhaupt in der Heiligen Schrift. Genauer gesagt, die Seligpreisungen der Bergpredigt, sie haben eine unglaubliche Wucht und bringen etwas zum Ausdruck, wie es einmal bei Gott sein wird, tragen uns gleichsam an das andere Ufer hinüber, sind aber auch zugleich Einlassbedingungen in die Basileia Tutiu, wie es hier immer wieder im griechischen Text heißt, in das Reich der Himmel. Danke für diese Auslegung. Sie können, wenn Sie wollen, diesen Vortrag per Podcast herunterladen oder auf CD beziehen.